Wo die Geister wohnen. Dieser Podcast öffnet die Türen zum ganz normalen Paranormalen. Willkommen zu fabelhaft geisterhaften Zwiegesprächen, in denen Autorin Gabriele Haßmann mit uns in die geheimnisvolle Welt adeliger Gespenster und berühmter Persönlichkeiten eintaucht, die nach dem Tod keine Ruhe finden. Und gemeinsam mit Fachleuten des Übersinnlichen die dunklen und weniger dunklen Ecken des Paranormalen beleuchtet. Also, zündet die Kerzen an. Haltet euren Talisman bereit. Es wird schrecklich schön.
Ja, hallo, da ist wieder die Gabriele Haßmann und auch der Bari ist wieder dabei. Wir sind wieder in Baden im Ette Park. Mir gegenüber sitzt auch wieder die Asta.
Hallöchen. Ja, grüß dich, liebe Gabi. Hallo, Bari. Der schaut mir da aus dem Eck ein bisschen skeptisch gerade an, nachdem er den gesamten Raum durchstöbert hat. Aber wir sind wieder mal hier in Baden und haben uns getroffen, um über einen weiteren prominenten Geist zu sprechen. Und zwar einen, würde ich mal sagen, wahrscheinlich der allerprominentesten Wiener, die es je gegeben hat, so aus der jüngeren Geschichte. Und es ist auch so eine Persönlichkeit und eine Geschichte, die, finde ich, wie soll ich sagen, so Klammern schließt, ganz viele Klammern schließt zu den Geschichten und Persönlichkeiten, die wir schon besprochen haben hier bei Wo die Geister wohnen. Um wen wird es heute gehen, liebe Gabi?
Heute geht es um den lieben Sigmund Freud.
Den Vater der Psychoanalyse. Ja, sehr gut. Ja, total weirder Mensch, muss man sagen.
Ja, voll.
Also ich bin da schon sehr gespannt, was du mir über Sigmund Freud erzählst.
Naja, er war ein brillanter Diagnostiker und er war ja auch Doktor der Psychologie. Mhm. Ein brillanter Geist, hat wirklich sehr viele richtige Schlüsse gezogen. Und weil du gesagt hast Klammer, erinnert mich das auch gleich an die Klammer, die er zu einigen Gebäuden schließt, die wir auch schon thematisiert
ja,
hatten.
Ja, Persönlichkeiten und Gebäuden.
Und Gebäuden, genau. Naja, sein Leben war relativ, also es ist, hat da jetzt wenig Skandale oder nichts gegeben, wo man sich jetzt großartig dran aufhängt, normale Kindheit, normale Ehe. Er ist eigentlich wirklich nur aus dem Blickwinkel der Psychoanalyse zu betrachten, also als hervorragender Analytiker und Geist und Wissenschaftler. Und
ein intellektuell rastloser Mensch.
Ja, ein intellektuell rastloser
Mensch. Also geboren ist er vielleicht zur Einordnung 1856 in Mähren, Freiburg in Mähren, im heutigen Mähren, hatte 8 Geschwister.
Mhm.
Und ja, wie du sagst, recht eine normale Kindheit und so. Jedenfalls hat er doch dann eben, wie wir schon gesagt haben, intellektuell rastloser Mensch, sich sehr intensiv mit Literatur, mit Philosophie beschäftigt. Da kam ihm auch der Schnitzler unter, auch eine der Figuren, die wir schon besprochen haben. Nietzsche, Schopenhauer habe ich da recherchiert. Und jemand, der eben ins Unbewusste blickte und der schon so die Zwischenstufen von Existenz und Psyche irgendwie erkundet hat. Aber ich glaube, so an Geist oder so irgendwas hat der nicht geglaubt, oder?
Nein, also ich wüsste nicht. Ich meine, ich weiß es nicht. Die sehr intellektuellen Menschen können entweder sehr, sehr kasteldenkend, wie ich immer sage, sein, oder sie sind ganz offen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Freud ganz offen war, aber vielleicht ist er auch nie mit Spuk oder Geistern in Verbindung oder in Kontakt geraten. Das könnte ja sein.
Mhm.
Vielleicht bestand gar keine Notwendigkeit, daran zu glauben oder nicht daran zu glauben.
Wir werden es herausfinden.
Ja.
Ich habe mir in meinen Unterlagen hier gleich mal ganz am Anfang, nämlich schon in diesem Fall, aufgeschrieben, einen Verweis zu einer Geschichte und zu einem späteren Spuk, über den wir sprechen werden, nämlich das sogenannte Sühnehaus.
Mhm.
Warum ist das so, sagen wir mal, Ausgangspunkt für so eine verstörende Phase im Leben vom Freud?
Ah ja, also das Sühnehaus an sich ist ja schon, oder war, es gibt es ja nicht mehr, ein sehr spezielles Gebäude, von dem ich nicht genau weiß, ob es gescheit war, es zu erbauen. Nämlich hat das der Kaiser Franz Josef errichten lassen an der Stelle, wo das abgebrannte Ringtheater stand. Ja, für alle, die es nicht wissen, ganz kurz, da gab es einen riesigen Brand 1881 und es sind, man weiß es nicht genau, aber über 400 Menschen gestorben.
Hm.
Ja, tragische Geschichte. Und an dem Platz dieses Theaters hat der Kaiser Franz Josef das Sühnhaus erbauen lassen. Nur wollte niemand einziehen, weil kein so guter leibender Ort.
Und es war einfach ein Wohnhaus, oder wie muss man sich das vorstellen?
Es wurde als Wohnhaus gebaut, ja. Es gibt zwar eine kleine Kapelle drin, aber die ist jetzt nicht, also es gab eine kleine Kapelle drin, aber die war jetzt nicht so platzeinnehmend. Es war ein Wohnhaus. Es wollte aber niemand einziehen. Also was sich der Kaiser dabei gedacht hat, weiß ich bis heute nicht. Aber egal.
Wir erinnern uns vielleicht retrospektiv, dieser Ringtheaterbrand, der kam vorhin in der Folge über Anton Bruckner, der in der Nähe gewohnt hat,
genau,
und den Brand mitgekriegt hat und so. Und wir haben damals über diese Schrecklichkeit von dieser Katastrophe gesprochen, dieses Tor und so.
Ja, ja, genau.
Also ein Ort, an dem sehr viele Leute unter einem schrecklichen Unglück quasi verstorben sind, das kann keinen guten Vibe haben, der Platz.
Na, übrigens ist bei diesem Brand auch der Bruder von der Mary Wetscherer ums Leben gekommen.
Ach,
der Ladislaus
Wetscherer. Das haben wir doch auch schon.
Da haben wir doch schon die nächste Klammer.
Lauter Klammern, ja, irgendwie ist immer ein bisschen ein Dorf gewesen.
Das sage ich auch immer.
Was damals schon.
Das sage ich auch immer. Man findet überall diese Klammern, wenn man stöbert.
Aber das ist natürlich jetzt hier ausgesprochen unangenehme Klammer mit diesem Wohnort, mit diesem gruseligen Ort.
Also, wie gesagt, es wollte niemand einziehen. Wer ist eingezogen als einer der ersten und hat gesagt,
wurscht,
da steht drüber, das war eben der Sigmund Freud mit Familie.
Mit seiner Frau Martha.
Ja, genau. Und naja, aber letztlich, also wie gesagt, du hast mich ja gefragt, ob er an Geister glaubte, letztlich hat er einen Spuk mehr oder weniger erlebt, aber ich weiß jetzt nicht, ob er das als Spuk deklariert hat. Was ihn letztlich zum Auszug bewogen hat, waren aber keine Geister, sondern der Selbstmord einer Patientin.
Im Sühnehaus.
Im Sühnehaus direkt. Also, also bei seiner Wohnung, die Treppe auf sozusagen, hat er sich hingestellt und runtergestürzt und das Genick gebrochen.
Oi.
Man munkelt, sie war in ihn verliebt, er hat es nicht erwidert, als braver Ehemann. Es könnte aber auch eine psychische Störung gewesen sein. Jedenfalls hat er sich Vorwürfe gemacht, weil er dachte, er hat sie nicht gut behandelt, er hat es nicht erkannt. Vielleicht war irgendwie eine kleine Techtelmechtel-Geschichte im Spiel, das wird man nicht mehr rekonstruieren können. Und eigentlich war das der Hauptgrund, warum er dann ausgezogen ist.
Also es war schon spürbar, dass da irgendwas in der Luft liegt.
Also das Sühnhaus, das muss ein Wahnsinn gewesen sein. Ich wollte, es würde noch stehen, weil dann würde ich einmal mit meinem Geisterjäger nachspüren gehen, aber das Haus steht ja nicht mehr.
Jetzt ist ja der Sigmund Freud auch ganz bekannt für die Traumdeutung. Und das war was, was ihn quasi hat mit einem Erweckungserlebnis, da sprechen wir noch drüber, zu tun. Aber ich habe so das Gefühl, vielleicht ist das trotzdem so ein Weg in Richtung des Irrationalen, wenn man so will. Weißt du, wie man? Weil die Träume sind doch eine Ebene so zwischen den Welten ein bisschen, ne? Und das finde ich ganz interessant, dass er sich da so reingesteigert hat, aber dass man dann eigentlich sagt, er glaubt, hat nicht an den Spuk geglaubt oder so. Aber er war schon sehr sensibel und eigentlich offen für das.
Ja, ja, sicherlich. Wie gesagt, die Intellektuellen waren ja mehrheitlich. Es hat schon die ganz Verschrobenen auch gegeben, die einfach nur gesagt haben, ich glaube nur das, was ich sehen, hören oder riechen kann. Aber der Freud war sicher open-minded, ja. Aber ich würde nicht zustimmen, dass Träume was Irrationales ist. Es kommt darauf an, auf welcher Seite man es betrachtet. Man kann es spirituell betrachten und sagen, das sind Stimmen aus dem Jenseits, das sind Bilder aus dem Jenseits, das sind Eingebungen von Schutzengeln. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich glaube, wie Sigmund Freud auch, dass es einfach die Stimme des Unbewussten ist. Und ich denke, dass das wirklich gut rational erklärbar ist, warum wir das träumen, was wir träumen. Da finde ich zum Beispiel Déjà-vus viel unheimlicher.
Yeah.
Weil die finde ich richtig unheimlich. Aber Träume, das ist wirklich gut erklärbar, medizinisch und wissenschaftlich gut erklärbar.
Sag mir aber bei den Geistern und bei den Geistererscheinungen, dass das auch oft dem Geist quasi, der da ist, der das auch in einer unterbewussten Situation steckt. Oder dem Geist ist das ja oft selber nicht bewusst, dass er dort ist. Haben wir da nicht mehr drüber gesprochen? Diese Bewusstseinsfrage?
Das stimmt schon. Ich glaube, dass es da auch mehrere verschiedene Möglichkeiten des Spuks oder der Seelenresteverwertung.
Schönes neues Wort,
glaube ich. Ja, Seelenresteverwertung. Gibt. Es stimmt zu 100%, dass es vielen nicht bewusst ist. Aber man sagt, Mann, wie auch immer dieser Mann ist, sagt, dass es die sind, die sehr schnell gestorben sind. Also blitzartig, sozusagen Unfall, Tod. dass die das gar nicht checken. Mhm. Und deswegen glauben eigentlich, sie leben noch und sich wundern, warum keiner mit ihnen redet, warum sie keiner sieht, warum sie nichts greifen können. Sagt man. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das glauben soll. Grundsätzlich glaube ich schon, dass der Spuk weiß, dass er spukt. Also, dass der Geist weiß, dass er spukt. Dass der Seelenrest weiß, dass er, aus welchem Grund er da ist. Oder Wissen ist auch so eine Frage. Gibt es den Geist dann noch in der Form?
Das eben, das Bewusstsein hat ja mit Wissen, ja, über die eigene, ja, Existenz. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass in der Psychoanalyse und in den Theorien von Freud geht es ja genau um dieses Bewusstsein, Unterbewusste, das, ja, die Traumebene, ja, und so. Ja. Ich habe das Gefühl, da liegen vielleicht Parallelen drinnen irgendwie. Und das dürfte ihm auch sehr interessiert haben, weil er spricht nämlich von geistigen Grenzphänomenen, mhm, wenn es ums Träumen geht und um diese Dinge, die man nicht wirklich erklären kann. Mhm. Fassen wir es mal so zusammen. Und man sagt über ihn, dass er eben einerseits offen war für die subjektive Erfahrung, Symbolik und das Nicht-Erklärbare und andererseits aber total skeptisch gegenüber Spiritistischem und Okkultem.
Zu Recht.
Aber er nahm auch Dinge wahr trotzdem, die er sich nicht erklären konnte. Vielleicht hat diese Geschichte, diese tragische mit seiner Patientin da in dem Haus, gell? Vielleicht kurz zur Traumdeutung, weil ich das ganz witzig fand. Er hatte ein Erweckungserlebnis, was das die Psychoanalyse betrifft, ja, eben über diese, ja, Traumdeutung am Kobenzl. Also ich glaube, der war schon ganz offen für Dinge.
Ja, der war auf jeden,
oder,
Fall offen.
Aber vielleicht kurz jetzt zum Sühnehaus zurückkehren, zu diesem, mhm, relativ schrecklichen Ort. Weil da, und da kommen wir zum Spuk, gibt es auch Spukphänomene, quasi geistige Spuren. Und jetzt vielleicht zu den Spukphänomenen. Jetzt hat der ja, oder sie haben, er und seine Frau, in diesem Sühnehaus gewohnt. Mhm. Und da ist ihnen schon das eine oder andere untergekommen, was sie da wahrgenommen haben. Ich erinnere mich auch noch an die Geschichte eben mit dem Bruckner. Da ging es immer um Knacken und Rauchgeruch und so. Was Ähnliches haben die beiden, mhm, auch in diesem Haus wahrgenommen. Was ist da passiert?
Die beiden haben Knacken und Knirschen und Brandgeruch oder Feuergeruch oder Rauchgeruch wahrgenommen, wobei ich der Theorie anhänge, dass das eine Beeinflussung war, also dass die ja wussten, was da, dass das Ringtheater abgebrannt war und dass das einfach damit zusammenhing. Natürlich kann es auch eine Spukerscheinung gewesen sein, das werden wir nicht mehr, mhm, aufdröseln können, aber ich glaube, dass das eher Ersteres war. Aber man weiß es.
Ein bisschen reingekrochen
ist. Frauen sind ja sowieso sensibel, dass das da seine Frau irgendwas gespürt hat oder gehört hat oder gerochen hat. Und er hat sich halt dann vielleicht auch noch von seiner Frau beeinflussen lassen.
Mhm.
Wie sich oft das Unbewusste und das Bewusste, wie sich das all ineinander verknäuelt. Und das muss nicht immer Spuk sein.
Ja, gut. Der Ort hat halt einen Orgen-Vibe.
Natürlich.
Ich muss
natürlich
da immer sehr dran denken, was du erzählt hast, wo du die ist, im Wien-Museum ist dieses Tor. Mhm, gell?
Genau, ja.
Und dass das so eine gruselige Aura,
ja,
hat, dieses Tor und so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Ort an sich, wenn da noch nicht so wirklich karmisch gereinigt war, und da ist ja nicht viel Zeit vergangen zwischen denen, wo du da gewohnt hast.
Ja,
so,
natürlich.
Ein paar Jahre eigentlich.
Ja, ja. Nein, es wird schon, aber ob er es war, als ich weiß nicht.
Schon, ich hätte das so verstanden, dass er und die Magda im Zusammenleben dort, das immer, aber es war eben kein Feuer zu sehen, es war immer nur dieser Geruch,
nur
den sie wahrgenommen haben. Und dann eben diese Geschichte mit der Patientin, was ja auch total gruselig ist. Und dann fiel jedenfalls, ich glaube, die haben sich dort einfach ein bisschen unwohl gefühlt.
Mit Sicherheit.
Fiel diese Entscheidung, eben da auszuziehen aus diesem Sühnehaus.
Ja.
Ich glaube, der Freud, man sagt über ihn, dass er so ein recht emotionaler Mensch war. Und ich glaube, der hat das dort einfach nicht gut ausgehalten.
Genau so schaut es aus, weil er hat sich da wirklich Vorwürfe gemacht, dass diese Frau wegen ihm, mhm, zu Tode kam. Und ja.
Lustigerweise habe ich gelesen, dass man sagt, er blieb quasi schon rational immer in seinen Entscheidungen, aber seine Reaktionen, insbesondere auf diese Dinge, hat er schon als unheimlich beschrieben. Mhm. Also irgendwo war er da schon ein bisschen.
Ja, ja.
Jetzt ist es aber so, dass er nicht nur Geister wahrgenommen haben, gehen wir mal davon aus, oder Dinge, die damit zu tun hatten, mit diesem Schicksal, sondern auch er selbst existiert als Geistererscheinung. Liebe Gabi, erzähl uns davon bitte.
Also er wird wahrgenommen eben im Bereich des ehemaligen Sühnhauses, jetzt Polizeidirektion übrigens.
Mhm. Dort ist das, ja.
Und zwar hat man mir das so geschildert, dass er wirkt wie so aus einem alten Foto. Also freundlich, aber schon wahrnehmbar kein Mensch. Mhm. Dass er auch spricht und zwar sehr nett, sehr höflich, immer lächelnd. Also durchaus so, als wäre er es noch. Mhm. Also so wie er wahrscheinlich, ich meine, ich habe ihn nicht kennengelernt, aber so wie er wahrscheinlich tatsächlich war. Ein netter Mensch, der auch gern noch da ist. Ja? Mhm. So wie ich auch einmal noch gern da sein werde. Also ja, ein netter Geist einfach.
Und er spuckt nicht nur dort, wo das Hühnerhaus früher stand, sondern eben auch eigentlich recht in der Nähe in der Berggasse, genau. In der berühmten, wo seine Wohnung war, seine berühmte Praxis, bevor er dann vor den Nazis fliehen musste.
Genau, hat er 47 Jahre lang immerhin gewohnt.
Und wo halt dieses tolle Museum ist, Empfehlung,
richtig.
By the way.
Ja.
Auch dort?
Dasselbe, genau.
Dasselbe?
Dort, genau. Mhm. Mich hat immer gewundert, dass er auf dieselbe Art und Weise, mehr oder weniger auf dieselbe Art und Weise, an zwei Orten spuckt, die so gegensätzlich sind. Beim ersten Ort dürfte er sich ja nicht unbedingt wohlgefühlt haben und wollte ja dann auch weg. Mhm. Am zweiten Ort hat er sich ja sehr wohl gefühlt.
Musste aber weg.
Musste weg, ja, er musste weg.
Die Entscheidung hat er nicht selber getroffen.
Nein, die hat er nicht selber getroffen. Mhm. Aber trotzdem hat er sich dort ja sehr lange Zeit sehr wohl gefühlt. Mhm. Ganz anders als im Sühnhaus. Und deswegen wundert es mich, dass er an beiden Orten auf dieselbe Art spukt. Aber vielleicht gibt es auch wirklich nur diesen einen Seelenrest, der einfach gleich ist. Und
der hin und her rennt im 9. Bezirk.
Oder sich spaltet, man weiß es nicht.
Sich spaltet. Ich hatte die große Freude, jedenfalls letztens im Freud-Museum mich sehr frei bewegen zu dürfen, auch für eine andere Podcast-Produktion. Mir ist dort nichts unterkommen.
Nichts.
Also ich war dann noch ganz alleine drinnen, habe nur so Atmo aufgenommen und so. Ich habe mit niemandem gesprochen und es hat niemand versucht, mit mir zu sprechen.
Aber ich glaube, es ist draußen, was ich so. Ich glaube, es
im
ist
Innenhof.
Vor, ja, oder draußen oder im Innenhof.
Naja, vielleicht frage ich da nochmal nach.
Ja.
Jedenfalls finde ich es ziemlich interessant, dass auch er, wo er doch selber so abgewandt und rational angeblich war, aber dann doch auch ein Seelenrest ist, der sich nicht ganz von der Welt abgewendet hat.
Ich glaube, ein paar Anteile von ihm waren eben, wie wir jetzt vorher besprochen haben, ja gar nicht so rational, weil wenn er dann auch irgendwie im Sühnhaus Brandgeruch wahrgenommen hat, was ja nicht rational ist, wenn es dort nicht gebrannt hat. Also ich glaube, ein kleiner Teil von ihm, vielleicht hätte er auch gerne an Spuk geglaubt.
Jetzt ist er aber so ganz elend verstorben dann in London. Mit seinen, also er war ja so schrecklich krank zum Schluss und von Schmerzen, schrecklichen Schmerzen geplagt. Interessant wieder mal, dass der Seelenrest oder die Seelenreste in Wien sind, obwohl er ja eigentlich in London verstorben ist. Weiß man von irgendwie Spukerscheinungen in London? Man dort?
Naja, da war er ja nicht so lang und da war er auch zu einer Zeit, wo es ihm auch schon nicht mehr so gut dann ging. Und dann hat er auch wieder schwere Schicksalsschläge erlitten, weil drei seiner Schwestern sind dann von den Nazis ermordet worden. Weil die konnten nicht mehr fliehen im Gegensatz zu ihm. Und er hatte auch das Geld. Man musste ja da diese sogenannte Reichsfluchtsteuer zahlen. Und er konnte sich das leisten und konnte seine Schwestern nicht rechtzeitig rauskaufen. Also es ist ihm in London bestimmt nicht mehr gut gegangen. Und da er ja ein freundlicher Geist ist, scheint er einfach dort zu sein, wo es ihm gut gegangen ist, speziell die Berggasse betreffend. Wie gesagt, warum er im Sühnhaus auch, wo sie mir nicht, na, vielleicht ging es ihm dort auch zeitweise gut, ich weiß es nicht. In London jedenfalls nicht mehr so.
Okay, weiß man nicht. Wenn man nur eingefallen wäre, es interessant fand, dass
vielleicht
eigentlich gar nicht in Wien.
Aber du weißt doch, was ich mich dann frage, ob er dort Englisch spricht, wenn er mit den Leuten spricht.
Warum nicht?
Ja, möglich.
Da kommt sicher Englisch, oder?
Ja.
Aber was jetzt seine eigene Geistererscheinung betrifft, gibt es nur ein kleines, gruseliges Detail. Er sagt nämlich was.
Ja, stimmt, er sagt was.
Und das haben wir auch so noch nicht, oder? Also in der Intensität nämlich. Kannst du es zitieren und soll ich es dir vorlesen? Und zwar sagt er, diese Erscheinung: Ich ruhe nicht, ich bin noch da, seht her. Der wurde scheinbar von mehreren Leuten gehört, dieser Satz.
Ja, stimmt.
Und wird so interpretiert, dass er noch was mitteilen will, ne?
Ja, und dass er sich bewusst ist, dass er spukt. Und das ist eigentlich das.
Wie lustig.
Das ist ja das Interessante. Ja, genau. Weil ich glaube nicht, dass es allen Geistern oder Seelenresten bewusst ist. Aber ihm scheint zu 100% bewusst zu sein.
Er ist natürlich auch super Promi. Also viele Menschen denken über Freud nach und haben sie nachher mit Freud beschäftigt.
Ja.
Vielleicht hält ihn auch das kollektive Bewusstsein fest noch in dieser Welt.
Selbstverständlich, das habe ich mir auch schon oft gedacht.
Ja. Also ich habe in meinen Unterlagen stehen und ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Schlusssatz für ihn oder für diese Geschichte, dass diese Aussage symbolisch für sein intellektuelles Weiterleben steht. Oder? Weil das wird immer existieren. Ja. Der hatte so einen crazy Impact auf die Wissenschaft und auf die Medizin und auf die natürlich insbesondere Neurologie und Psychologie, wie wahrscheinlich niemand anderer.
Unvergessen, ja.
Ja, unvergessen. Gibt es noch irgendwas, was wir über den Freud und seine jenseitigen und diesseitigen Exkursionen berichten möchten?
Alles erzählt.
Du nichts, alles gesagt.
Alles gesagt.
Dann möchte ich hiermit wieder mal eine Empfehlung aussprechen. Und sagen, geht's in die Berggasse, in dieses herrliche Museum. Ist wirklich interessant. Vieles hat er auch da zurückgelassen, als er dann ins Exil ging. Ja. Ist wirklich interessant, das zu sehen. Auch ganz viel noch von seiner Tochter. Und man sieht das Wartezimmer. Es steht dort keine Couch. Alle erwarten sie immer, dass dort diese Couch steht. Die gibt es nicht. Ja. Nicht mehr in Wien zumindest. Und an der Stelle wieder mal der Hinweis, diese Geschichte etwas ausführlicher über Sigmund Freud findet ihr in Gabis Buch, die
Prominenten Geister.
Jawohl, Infos wieder mal in den Shownotes. Und ihr wisst Bescheid, folgt uns in den sozialen Medien, auf Instagram unter Wo die Geister wohnen und Gabi Hassmann auch auf Insta und gerne auf Facebook. Und ja, abonniert uns und schreibt uns gerne Bewertungen und gebt uns ein paar Sternchen, damit uns auch andere HörerInnen finden, die sich die Freude an solchen Themen haben, die wir hier besprechen. Somit sage ich mal au revoir, wieder mal aus Baden. Und genau, ich fahre jetzt zurück in den 9. Bezirk, lustigerweise. Da muss ich heute noch hin. Fahre nur vorbei beim Sigmund Freud. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast,
gerne,
liebe Gabi.
Ja, gerne.
Und ja. Damit Baba.
Bis zum nächsten Mal, Baba.
Zum nächsten Mal, Baba.
Wo die Geister wohnen, verabschiedet sich. Nähere Informationen zu den Inhalten dieses Podcasts, den erwähnten Hintergrundinformationen und unseren ExpertInnen findet ihr in den Shownotes. Folgt uns gern auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine neue Folge zu verpassen. Und auf Instagram unter Wo die Geister wohnen Podcast. Wo die Geister wohnen ist eine Produktion von Happy House Media. Stimme und Sounddesign Asta Kretschi-Schepesta. Bis zur nächsten Exkursion in die Geisterwelt. Schlaft gut, wenn ihr könnt.